Hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich unterhalte mich heute mit Richard Gutjahr, seines Zeichens Journalist, Blogger und Medienunternehmer. Gemeinsam mit Richard schaue ich hinter die Kulissen der Medienindustrie. Wir schauen, wie sich diese Industrie finanziert, wie sie funktioniert. Wir schauen, welche Mechanismen wirken zwischen Politik, Medien und Wirtschaft. Und wir haben dabei insbesondere einen Blick auf die sozialen Medien. Hört mal rein, es gibt super viele interessante Facts. Der Richard hält so gar nicht mit seiner Meinung hinterm Berg und findet sehr, sehr deutliche Worte. Das fand ich super sympathisch. Solltet ihr im Hintergrund eine Waschmaschine hören, liegt das einfach daran, dass wir diesen Podcast aufgenommen haben während der Corona-Zeit und das Ganze über Skype gemacht haben. Deshalb mag an der einen oder anderen Stelle auch die Tonqualität ein bisschen wackeln. Ich hoffe, ihr verzeiht es. Ich finde, es ist ein großartiger Podcast geworden. Es hat richtig Spaß gemacht und hört rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, Richard Gutjahr im Macht was Podcast. Schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns, beziehungsweise ich freue mich auf viele Minuten eines interessanten Gesprächs zum Thema Medien, Medienwirtschaft, Medienpolitik und wie funktioniert eigentlich das ganze Ökosystem. Richard, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Viele Leute in Deutschland kennen dich ja schon und wahrscheinlich von unseren Hörern auch schon der eine oder andere. Wenn mich jetzt jemand gefragt hat vor dem Podcast, mit wem redest du dann da, was macht der eigentlich? Ja, den Namen habe ich schon mal gehört, wurde mir öfter gesagt, aber ich weiß gar nicht genau, wo kann ich den jetzt eigentlich zuordnen? Dann habe ich immer gesagt, ja, das ist so, ist halt irgendwie ein Journalist, der auch als Blogger arbeitet und sich jetzt auch an der einen oder anderen Stelle als Medienunternehmer oder als Medienunternehmer unterwegs ist. Frage an dich, trifft's das eigentlich und hast du Lust, vielleicht noch ein paar mehr Worte zu dir zu sagen?
Danke, das ist lieb. Wenn man meinen Twitter-Feed aufmacht, dann habe ich ganz oben einen Tweet gepinnt. Und zwar ist das eine reale Szene aus einem Friseursalon von vor ein paar Jahren. Mein eigentlicher Friseur war krank, deswegen musste ich zu einem neuen und dann bin ich zu dem hin, haben Sie gerade Zeit? Und dann, ja, bitteschön. Und dann kommt man so ins Gespräch und dann hat er mich so gefragt, und was machen Sie denn so? Und dann sage ich, ich bin Journalist. Und dann fragt er mich, Journalist, wofür? Ich antworte, ja, das frage ich mich auch manchmal. Das ist mehr oder weniger tatsächlich beschreibt es ganz gut, weil wir Journalisten haben ja, wie viele andere Berufsgruppen, sind ja ganz schön geteert und gefedert worden in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Hat natürlich alles mit der Digitalisierung, mit dem Internet zu tun und mit Social Media. Und deswegen ist also natürlich nicht nur die Auflagenrückgänge und die Anzeigenrückgänge, sondern auch wir als Berufsgruppe sind so ein bisschen in Verruf geraten. Gut, Journalisten rangierten doch früher schon immer so auf Beliebtheitsskalen immer irgendwo zwischen Politiker und Gebrauchtwarenhändler. Aber das ist nicht besser geworden seit den letzten 10 Jahren, sage ich jetzt mal, Stichwort Lügenpresse und so weiter. Deshalb ist es für mich tatsächlich persönlich auch wahnsinnig schwer, mein Claim abzustecken, mich zu da einzusortieren und zu sagen, ja, was bist du jetzt eigentlich? Was machst du eigentlich? Machst du Fernsehen? Ja, auch. Machst du Internet? Ja. Schreibst du für die Zeitung? Ja. Du machst aber auch einen Blog und einen Podcast? Ja. Und also wie willst du das alles sozusagen unter ein Stichwort bringen? Ich versuch's mal, ein Freund von mir hat mir gesagt, ist doch ganz klar, was du bist, Richard. Du bist ein Entrepreneur Journalist, also ein Selbstunternehmer und Journalist oder ein selbstunternehmender Journalist. Und das beschreibt, glaube ich, auch nicht ganz 100%, aber von allen schlechten Umschreibungen ist das, glaube ich, die beste.
Ah, okay. Das heißt, das, was du heute bist, das wären irgendwie vor 20 Jahren die klassisch freiberuflich arbeitenden Journalisten gewesen. Und du hast da jetzt im Prinzip noch mal ein bisschen was an dieses Businessmodell, noch mal ein bisschen was dran gedockt und machst halt nicht nur, du schreibst halt nicht nur oder du machst nicht nur Beiträge, sondern du übernimmst auch und stellst dann für diese Beiträge die Rechnung, sondern du übernimmst dann auch unternehmerische oder gehst auch unternehmerische Risiken ein, indem du eigene Produkte entwickelst, eigene Themen recherchierst und die dann bearbeitest. Wie zum Beispiel, ich glaube, du machst ein Magazin zum Thema Elektromobilität, was ja im Prinzip auch ein kleines Publishing-Unternehmen dann ist.
Genau, also es ist tatsächlich so ein bisschen so ein Portfolio-Geschäft, kann man fast sagen. Und da partnert man immer mit unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen, sucht sich für jedes Projekt dann einfach die passenden Protagonisten und Weggefährten, die man im besten Fall natürlich schon seit Jahren kennt. Und so hat man jetzt keinen Hauptbrötchengeber, wenn man so möchte, sondern das setzt sich dann einfach so aus unterschiedlichen Projekten dann so zusammen.
Ja, okay. Was ich ganz interessant fand, war deine Einschätzung jetzt gerade so zur Beliebtheit von Journalisten. Ich habe da ehrlicherweise meine eigenen persönlichen Erfahrungen auch gemacht. Ich bin ja kein Journalist, sondern habe halt häufig in der Kommunikation auf der anderen Seite gestanden und habe häufiger mal erlebt, dass, oder anders gesagt, ich selber war immer habe mit großer Freude journalistische Produkte konsumiert, schon als Kind, Jugendlicher, dann auch als Erwachsener, egal in welchem Themenbereich, Sport, Wirtschaft, Politik, was auch immer. Und ich habe schon eigentlich immer gedacht, Mensch, das ist schon relativ wichtig, was die Jungs und Mädels da machen. Und vor allen Dingen war es halt auch häufig ganz interessant. Im Berufsleben sind mir dann aber auch häufiger Journalisten begegnet. Ich habe mal PR für Musikprodukte gemacht, damals noch CDs, also schon ganz, ganz lange her. Ich habe selber mal Veranstaltungen organisiert. Und da war es tatsächlich häufiger auch ein bisschen schwierig mit Journalisten, weil wenn du da so an so einer Tür stehst von einem Konzert und dann kommt jemand, ja, ich bin jetzt hier von der Presse und ich habe hier so einen Presseausweis, lass mich mal rein. Ach so, ja, nee, die Tickets werden da vorne an der Ecke verkauft. Ja, nee, ich habe hier einen Presseausweis, lass mich mal rein. Und wenn du dann häufiger so Erlebnisse hast oder du sagst halt, ja, Mensch, hier irgendwie hast du nicht mal Lust, über folgenden Künstler zu schreiben. Und dann wird dir relativ unverblümt gesagt, ja, aber die CD, die du mir schickst, die kann ich ja behalten dann. Ne? Das waren so Themen, irgendwie so ein bisschen so die Mitnahmementalität, die ich da erlebt habe. Das fand ich ein bisschen irritierend an der einen oder anderen Stelle. Aber die Kollegen, die da unterwegs waren, da ging es wahrscheinlich auch eher so um seichte Unterhaltung. Und ich würde das jetzt nicht ehrlicherweise komplett auf alle Kollegen in der Branche sozusagen ausdehnen, diese Einschätzung. Aber ja, ich kann mir schon vorstellen, hier und da gibt es auch mal eine negative Einschätzung.
Solange du in die Jewel Case von deiner CD-Box nicht auch noch ein 100 Huni irgendwie noch reinstecken musstest, damit die dann berichten, ist doch alles in Ordnung. Ich weiß
halt. Nee, das.
CD mal einen schönen Bericht erkaufen. Da müssen wir sich dann Influencer heute aber nicht mal mit dem Hintern angucken.
Das stimmt wohl.
Kriegst du nicht mal ein Selfie für.
Das stimmt. Nee, da gibt es tatsächlich so die eine oder andere lustige Story, dass dann auch mal ein Journalist, der normalerweise nicht so gerne geschrieben hat, dann aber auch angerufen hat in der Agentur und gesagt hat, Mensch, aber ihr habt doch folgenden Künstler, betreut ihr doch irgendwie das Album, hätte ich gern, dann schreibe ich auch mal. Aber gut, halten wir mal fest, Journalisten sind auch nur Menschen. Und auch an vielen Stellen unterschiedlich. Was ich aber ganz gern mit dir mal machen würde heute ist, ich würde ganz gern mal mit dir zusammen dieses, ich nenne es mal Ökosystem angucken, Medienunternehmen, Journalisten, wie arbeiten die zusammen, wie funktioniert das eigentlich im Zusammenspiel zum Beispiel mit der Politik, wie funktioniert es aber auch mit der Wirtschaft, welchen Impact hat es eigentlich, dass zumindest ein Großteil der Medienunternehmen auch eigene Wirtschaftsunternehmen sind und da natürlich auch wirtschaftliche Interessen verfolgen müssen wollen. Wie wirkt sich das auf die journalistische Arbeit aus? Und vielleicht gucken wir dann auch noch mal ein bisschen längerfristig, wie wird eigentlich so ein Medienunternehmen der Zukunft aussehen? Wenn du Lust hast, lass da doch mal einsteigen. Ist doch genau dein Themengebiet.
Ja, wo will man da anfangen? Also ich glaube, wir haben vor Jahren schon festgestellt, dass sich gerade durch die Digitalisierung plötzlich alle ins gleiche Spielfeld irgendwie hineinbegeben. Was früher mal ein Buchhändler und ein Online-Warenhaus war, ist heute ein Medienimperium. Medienhäuser werden immer mehr zu Warenhäusern, weil sie eben über das Anzeigengeschäft alleine nicht mehr genug Revenue machen, weil sie durch den Verkauf und den Vertrieb von Printerzeugnissen beispielsweise nicht leben können und das auch durch die Digitalisierung ihrer Erzeugnisse, jetzt mal Krisenzeiten, wo es vielleicht mal ein bisschen anders läuft, aber sonst auch nicht kompensieren können. Und Apple und Facebook und Google und Amazon sind plötzlich Publisher geworden. Ja? Und die würden das nie zugeben. Aber ich meine, was macht Facebook? Facebook hat ja erst irgendwie gesagt, hier, pass auf, kannst du Links bei uns posten? Und dann ist man halt auf die andere Seite gegangen. Dann hieß es, ja, jetzt kannst du auch Fotos direkt hier posten, musst du gar nicht erst verlinken. Poste doch mal Videos bei uns. Dann, du kannst übrigens auch den ganzen Artikel, liebe Süddeutsche Zeitung oder Frankfurter Allgemeine Zeitung, bei uns direkt gleich komplett als Volltext einstellen. Hat sich dann lädt dann viel schneller, hast du viel mehr Eyeballs und so weiter, ne? Und weißt du was? Die Anzeigen, das Anzeigengeschäft, das machen wir dann auch für dich und dann kriegst du halt irgendwie so 30% oder wie auch immer, so, ne? Und das ist das klassische Verlagsgeschäft.
Ja.
Und die haben das immer irgendwie, aber Medien sind wir keine. Natürlich ist Facebook ein fucking Medienunternehmen, also unter anderem. Das ist so alles so mehr oder weniger den klassischen Medienunternehmern, Unternehmerfamilien, muss man ja sagen. Das sind ja im angloamerikanischen Raum, genau wie bei uns, ja immer nur so vier, fünf Familien, die sich den Medien, die Massenmedien eigentlich aufteilen. Und das ist denen so nach und nach alles so entzogen worden, also weggenommen worden. Und so viele Lobbyisten konnten die gar nicht nach Brüssel, nach Berlin und nach Washington schicken. Da war die Digitalisierung einfach schneller. So. Und da sind wir jetzt gerade. So.
Wenn wir da auf den Markt schauen, das ist jetzt Digitalisierung und Social Media sind ja da zwei starke Stichworte
Ja.
in dem Bereich. Wenn wir jetzt drauf gucken auf den Markt, würde ich als Laie von außen sagen, mein Gefühl ist, da gibt es einen Medienbereich, das sind die Öffentlich-Rechtlichen. Die haben irgendwie eine Sonderfunktion. Dann gibt es die klassischen, ich nenne sie mal, private Medienhäuser. Das sind die, insbesondere die Familien, die im Familienbesitz, die du gerade eben auch beschrieben hast. Und dann gibt es die Social Media Companies, würde ich sie jetzt mal übergreifend nennen, wobei jetzt ein Amazon nicht eine klassische Social Media Company ist, aber ja, eine Social Plattform im Zweifel. Wenn wir diese drei Säulen uns mal angucken, sicherlich kann man auch noch ein Stück weit andere Definitionen finden, aber ich fand das jetzt so in der Vorbereitung aufs Gespräch ganz, ganz plausibel. Die unterscheiden sich ja alle relativ, relativ stark. Vielleicht, du hast vorhin das Stichwort Lügenpresse genannt. Das ist ja so ein Vorwurf, der auch ganz häufig in Richtung öffentlich-rechtlicher Anstalten kommt. Vielleicht wollen wir noch mal kurz erläutern, wie gestaltet sich eigentlich diese Sondersituation der Öffentlich-Rechtlichen? Weil wenn, ja, ich sag mal so, wenn der typische Mann auf der Straße guckt halt und sagt, naja, da läuft im Fernsehen auch Werbung, irgendwie genau wie bei Sat.1 und ansonsten bezahlen muss ich dafür ja auch nicht, bei Sat.1 muss ich auch nicht bezahlen, irgendwie ist das ja das Gleiche, dem ist ja nicht so. Ja, da gibt es ja zum Beispiel die Rundfunkgebühren. Magst du da zu dem Thema ein bisschen was sagen? Du bist ja selber auch als Freier relativ lange für die Öffentlich-Rechtlichen unterwegs gewesen.
Bin ich immer noch. Und das ist immer natürlich schwierig, da so ein ganz objektives Urteil zu sprechen. Wie gesagt, so ein Teil davon finanziert mich ja auch mit. Ich muss aber, also so viel nur zur Offenlegung, Ich muss aber dazu sagen, wenn wir uns gerade in so Zeiten wie jetzt rund um Corona oder auch in Wahlkampfzeiten beispielsweise mal in anderen Ländern anschauen, was da so in den Medien unterwegs ist, Stichwort USA, Fox News und diese sehr ganz klar parteiisch geprägten, übrigens auch im liberalen Bereich natürlich mit MSNBC, das würde ich ja keinen Journalismus nennen, übrigens CNN hat die tollsten Ratings gerade, aber ist ganz klar parteiisch.
Ja.
Und da bin ich dann doch wieder ganz froh und weiß, wofür ich dann monatlich eben dieses Geld auch an die Öffentlich-Rechtlichen hier zahle. Also das muss man fairerweise einfach sagen, schaut euch mal wirklich die Medienlandschaft in den Ländern an, die kein gesundes öffentlich-rechtliches System haben. Mir fällt im Grunde genommen nur ein anderes Land ein, wo es ein vergleichbar gutes öffentlich-rechtliches Medienangebot gibt, und das ist ausgerechnet die UK mit der BBC.
Ja, mir ging es ehrlicherweise auch gar nicht so sehr darum, zu werten, also ich gucke die Tagesschau auch, muss ich sagen, sondern mir ging es eher darum.
Das ging jetzt so. Ja, ich habe auch schon mal YouPorn geguckt.
Das habe ich natürlich noch nicht geguckt. Nein, mir ging es darum, nochmal herauszustellen, dass die Sondersituation der Öffentlich-Rechtlichen ja ein Stück weit daher kommt, dass sie über Gebührengelder finanziert werden, dass die Redaktionen ja im Prinzip und die Technik dort unabhängig von zum Beispiel großen werbetreibenden Unternehmen bezahlt wird. Dort läuft zwar auch Werbung, auch im öffentlich-rechtlichen Radio läuft sicherlich Werbung, aber das macht nicht den großen Teil der Einnahmen aus. Das heißt, die Idee dahinter ist, es gibt ein neutral finanziertes Medienangebot, was wiederum auch in der Lage ist, sowohl politisch unabhängig als auch wirtschaftlich unabhängig Informationen für die breite Masse der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Das ist so das Idealbild, was gewünscht ist, warum es diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt gibt. Richtig?
Ja, und zur Entnazifizierung natürlich. Das war einer der großen Aufträge nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs, und die Besatzer haben das ganz klar natürlich auch in die Statuten geschrieben, dass es bei uns einen dezentralen, deswegen ja. ARD, also Arbeitsgesellschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands, dass das dezentral ist, dass das nicht eben in der Hand von einem ist und dass das eben auch unabhängig von irgendwelchen Finanzierungsgeschichten ist, möglichst auch parteiunabhängig, wobei natürlich die Parteileute auch in den Rundfunkräten entsprechend vertreten sind. Aber die Grundidee ist durchaus honorig und auch gut. Dass es jetzt noch Werbung gibt, quasi wie auch in der zweiten Säule, die du genannt hast, im Privatrundfunk, das ist sicherlich ein Feld, über das man streiten kann.
Ja.
Die BBC hat zum Beispiel keine, also zumindest nicht für die nationalen Angebote. BBC Enterprises beispielsweise, ne, also für die alles, was außerhalb von UK ist, machen natürlich sehr wohl Werbung und sind auch kommerziell. Aber tatsächlich, diese Bezuschussung durch Reklame, durch Werbung von einem gebührenfinanzierten Modell, da würde ich Kritik durchaus zulassen.
Ja, wenn ich, das passt ganz gut als Übergang dann zur zweiten Säule bei den privat finanzierten Medienhäusern, die da ja auch durchaus dann Wettbewerb sehen, weil sie sagen, wir müssen unsere Werbeplätze verkaufen, um überhaupt unsere Existenz zu sichern. Und so ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der gibt jetzt werbetreibenden Unternehmen auch die Möglichkeit, dort Werbegelder auszugeben. Deshalb sind wir mit denen im Wettbewerb. Das ist so ein Tick unfair. Da gibt es ja endlose Diskussionen, auch immer wieder zwischen den Parteien, also in dem Fall nicht den politischen Parteien, sondern den unterschiedlichen Medienhäusern. Wenn wir uns jetzt auf diese zweite Säule mal, wenn wir da mal genau drauf gucken, du hast schon gesagt, in Deutschland schwerpunktmäßig, insbesondere wenn man die alten Verlage anguckt, sind das eher Familien, sind das eher Unternehmen in Familienhand, die selbst die größte TV-Station, RTL, gehört ja zu Bertelsmann und ist wiederum ja auch ein mehr oder weniger Familienunternehmen. Nur die ProSieben Sat1-Gruppe ist ja börsennotiert und nicht in Familienhand, soweit ich weiß. Viele Radiostationen gehören zu Verlagen. Das heißt, im Prinzip gibt es da auch jetzt nicht so wahnsinnig viele Eigentümer, die dort im Medienbereich unterwegs sind. Wie ist dein Gefühl? Einerseits würde ich ganz gerne mal drauf schauen, wovon leben die? Ja, im Prinzip leben sie von Werbeplätzen, die sie verkaufen und Abogebühren, die sie zum Teil noch bekommen. Auf der anderen Seite halt auch von, jetzt habe ich den Faden verloren, was war jetzt die andere Seite, die ich meinte? Also sie leben von Werbung und von Content, den sie verkaufen im Prinzip. Wenn man sich mal anguckt, du hast beschrieben, wie sehr die unter Druck sind aktuell, insbesondere von der noch dritten zu beschreibenden Säule im Medienbereich, von den insbesondere großen amerikanischen Technologie-Riesen, die in den Medienbereich hineindrängen und Werbegelder dort auch abgreifen. Wenn du dir aber mal historisch anschaust und gerade im Vergleich zu den Öffentlich-Rechtlichen, wie ist deine Einschätzung der Privatrundfunk, die Privatverlage? Welche Position nehmen die ein in Deutschland? Wie gut sind die verdrahtet und sind die eher so, dass man sagt, okay, das ist stabil, die sind wirtschaftlich stabil, die sind auch politisch stabil verdrahtet, die werden weiterhin auch Einfluss haben und lange bestehen, oder würdest du eher sagen, im Zweifel werden die vielleicht sogar zerrieben zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und den großen Digitalkonzernen?
Eine gute Frage, auf die ich ehrlich gesagt keine Antwort habe. Ich könnte spekulieren wie jeder. Man muss erstmal festhalten, dass wir, wenn wir auf diese drei Säulen schauen, dass gerade die ersten zwei Säulen gar nicht so alt sind. Ja, also wir sind alle mit Fernsehen, mit Zeitungen und mit der Tagesschau eben aufgewachsen. Aber die Geschichte der Zeitung, der Tagespresse, der Pennypresse, wie sie ursprünglich mal hieß, die ist keine 200 Jahre alt. Das ist nichts.
Ja.
Also das ist im Prinzip ja nichts. Wir haben das Gefühl, weil wir halt mit der Sesamstraße und der aktuellen Sportstudio aufgewachsen sind, dass das schon immer so war und dass das für Ewigkeit auch so einen Bestandsschutz irgendwie genießt. Aber also die Massenmedien selber, wer sagt denn, dass die Massenmedien überhaupt überleben müssen? Also ich würde jetzt gar nicht auf die Verleger oder auf die Fernsehchefs oder auf die Öffentlich-Rechtlichen gucken, sondern hat das Prinzip Massenmedium nicht einfach grundsätzlich ausgedankt, abgedankt? Machen wir uns nichts vor. Also es hat ja einen Grund, warum es kein Wetten, dass mehr gibt.
Ja.
Es hat ja einen Grund, warum die Leute nicht mehr drei Generationen Haushalt irgendwie abends vorm Fernseher sitzt und sich halt auf, wie soll man sagen, auf so, ich nenne das immer so Maggi-Medien, ne? Also die musste halt allen irgendwie schmecken oder irgendwie noch schmecken, dass man sich halt zusammen angeguckt hat, auf das man sich halt geeinigt hat. Aber das war dann halt immer sozusagen so der Kompromiss, der beste, schlechte Kompromiss. Ne? Und so war die Fernsehunterhaltung 50 Jahre lang. Ne? Und jetzt, wo quasi nicht nur jeder seinen eigenen Fernseher in seinem eigenen Zimmer hat, sondern im Grunde genommen drei oder vier Fernseher, angefangen mit dem, den man in der Tasche trägt, hat sich das eben emanzipiert. Auf einmal kommen so Serien wie Game of Thrones, wo es einfach wirklich deftig zur Sache geht, oder auch Breaking Bad, wo man plötzlich irgendwie ganz andere Erzähltempi und Stile plötzlich hat, die sehr mutig, sehr edgy, sehr, sehr rau, sehr ungewohnt, sehr, 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 sehr kreativ auch plötzlich sein dürfen, wo eben nicht alles so wie von Kai Pflaume irgendwie so gleich, wie soll man sagen, charmant glatt wegmoderiert wurde. So. Und einen Satz noch. Und was ich damit nur sagen will, wer sagt denn, dass das so sein musste oder weiter so sein muss? Wer sagt denn, dass wir einen Tatort brauchen? Wer sagt denn, dass wir irgendwie das Fußball nur auf Sat 1 oder in der ARD laufen darf. Ich meine, im Grunde genommen, also wir werden das wahrscheinlich früher erleben, als uns allen lieb ist. Wahrscheinlich wird die Bundesliga in einem Jahr oder bei der nächsten Bieterrunde an Amazon gehen.
Ja.
Ist das schlecht? Ist das besser, als wenn das bei Sat 1 oder Pro7 oder bei RTL läuft? Ich weiß nicht, ist auch nur ein Unternehmen. Also das ist so die Frage. Und ob die Massenmedien so als wie soll man sagen, als
Lagerfeuermedium quasi.
Lagerfeuermedium genauso überhaupt so weiter existieren, wie wir das in den letzten vielleicht 10, 20 Jahren noch kennen. Darauf würde ich auch keine Wetten abschließen. Man sieht das jetzt in so Krisenzeiten, ja, da bringt das alle wieder zusammen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sowas auf eines Tages vielleicht mal von Apple oder von einer anderen Firma organisiert wird. Es gab mal eine Zeit, da hießen die Heute-Nachrichten beim ZDF sogar, ne, das wurde dann wieder abgeschafft, weil das verboten wurde, NBC heute oder so etwas.
Okay.
Ne? Und also ich könnte mir da ganz wilde neue Player auch vorstellen, die in diesen Markt eingreifen und die das nicht unbedingt schlechter machen müssen.
Ja, das heißt, im Zweifel würdest du sagen, nicht nur die Digitalisierung treibt die Veränderung der Medienwelt oder Medienhäuser, sondern insbesondere auch die Individualisierung der Bedürfnisse hat einen relativ großen Impact, weil die Beispiele, die du ja jetzt genannt hast, irgendwie so ein Breaking Bad oder Game of Thrones, da sind ja schon auch Straßenfeger im gewissen Sinne, also sehr, sehr erfolgreiche. Aber wenn man noch mal ein bisschen tiefer reinguckt, dann finden sicherlich über die Kanäle wie so Netflix dann schon auch irgendwelche Spezialserien ihre Zuschauer. Und Leute kaufen einfach das Netflix-Abo, weil eine bestimmte Serie dort läuft, die aber 95% der restlichen Bevölkerung überhaupt nicht interessiert.
Genau, weil du gerade gesagt hast, Straßenfeger, das ist ja der größte Irrtum grundsätzlich, dass man gemeint hat, irgendwie so etwas wie House of Cards oder Homeland oder Mad Men, über das man bei uns so in der Branche immer sehr viel gesprochen hat, die wären und sind übrigens auch im klassischen linearen Programm eingegangen.
Ja.
Absolut gefloppt, zweimal irgendwie zur besten Sendezeit gesendet, hat nicht funktioniert, dann ein bisschen später geparkt und dann irgendwann mal an einem Abend alle Folgen abgesendet, weil man es nun mal gekauft hatte und nicht wusste, wohin damit. Ja? Und das fand ich wahnsinnig faszinierend, zu merken irgendwie, dass du, und diese Gesetzmäßigkeit erlebe ich auch als One-Man-Show sozusagen, als Journalist. Ich brauche gar nicht die 10 Millionen Zuschauer oder die Samstagabendshow. Und ich kann trotzdem als eine Person eine unfassbare Reichweite innerhalb einer Nische erreichen.
Ja.
Und wenn ich da gut bin, dann verdienst du da auch richtig Geld.
Ja, das Gute ist, heute hier haben wir Millionen Zuhörer. Ist ja auch immer nicht schlecht. Aber
ja.
Das haben wir beide auch mal ein Millionenpublikum zusammengekriegt, aber wird wahrscheinlich das einzige Mal sein dann für die nächsten Jahre. Aber Spaß beiseite, ja, im Prinzip wird es doch so sein dann, dass sich der Markt oder die Nutzer individualisieren sich, die haben individuelle Ansprüche. Das geht nicht nur in Bezug auf den Content, sondern es geht auch in Bezug auf die Nutzung des Contents. Wann nutze ich ihn? Wie nutze ich ihn? Wie oft, keine Ahnung, gucke ich mir eine Folge von Serie XY an? Manche wollen sich vielleicht auch zwei- oder dreimal anschauen, weil sie bestimmte Szenen ganz lustig fanden. Und Stromberg lief halt nur einmal in Pro7 und war dann irgendwann abgesendet, aber war halt so lustig, dass man es auch zwei-, dreimal sich nacheinander angucken konnte und deshalb läuft es halt jetzt bei Netflix nochmal. Haben wir auch, normalerweise müssen wir auch ein bisschen Geld kriegen von Netflix, wenn wir da den Namen so häufig sagen. Tun wir aber leider nicht. Okay, das heißt, die klassischen Medienhäuser, die sind einfach sehr stark in der Veränderung. Um nochmal auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, Sie sind aber weiterhin noch stark in Deutschland und wie schnell dieser Veränderungsprozess sein wird, das kann man nicht absehen. Aber man kann davon ausgehen, dass es einen Veränderungsprozess gibt. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, spricht auch nichts dagegen, dass diese klassischen Medienhäuser die Veränderungen des Marktes auch ein Stück weit selbst mitgestalten. Und wenn ich dann als klassische TV-Station ein eigenes Streaming-Angebot aufsetze, dann kann ich damit durchaus erfolgreich sein. Ich lasse jetzt mal außen vor, dass vielleicht die deutschen TV-Sender damit ein bisschen spät dran sind. Aber generell vom Mechanismus her kann es funktionieren. Das heißt, die Veränderung wird sehr stark auf der Produktseite passieren, auf der Produkt- und Distributionsseite.
Ja, und weil du gerade gesagt hast, dass die TV-Sender im Streaming-Bereich so wenig machen, ich glaube, eines der größten, wie soll man sagen, Geschenke oder Glücksfälle für Axel Springer war es vor 20 Jahren oder 15 Jahren oder wie lange das auch immer her ist, dass sie damals eben nicht ProSieben Sat.1 kaufen durften, sondern oder ProSieben damals noch, weil ihnen das Kartellamt das verboten hatte. Jetzt haben die im Grunde genommen quasi das Fernsehen übersprungen.
Ja.
Machen so ein bisschen zwar noch mit dem Nachrichtensender noch ein bisschen Fernsehen und so, aber gehen natürlich bei Bild zum Beispiel und auch grundsätzlich direkt schon in Streaming rein. Na, haben sich jetzt also eine Sendelizenz im Netz sozusagen geholt, das, was die Bundeskanzlerin bis heute nicht getan hat, obwohl sie es eigentlich tun müsste, weil sie nämlich tatsächlich eigentlich auch eine Fernsehsendung betreibt und deswegen eigentlich von den Landesrundfunkanstalten bzw. den Medienanstalten überwacht werden müsste und eine Sendelizenz bräuchte, aber lassen wir das mal weg. Das heißt, es kann auch die Chance sein, dass der Letzte plötzlich wieder der Erste ist, wenn er einfach sagt, genau wie Springer, ne, wir trennen uns einfach von dem Printballast, leisten uns jetzt nur noch die rote und die blaue Zeitung um als Lobby-Instrument für Berlin Mitte und alles andere haben wir ja abgestoßen. Und die Einnahmen bei Springer sind, wie wir ja wissen, seit Jahren schon digital. Zwar jetzt nicht Journalismus und nicht klassisch Medien, sondern eher so Portale und irgendwelche Agenturgeschichten. Aber trotzdem, ich meine, nochmal, wer sagt denn, dass wir, nur weil wir jetzt 50, 70, 80 Jahre lang Geld drucken durften und jeder Verleger weiß, was ich meine, die Lizenz im Nachkriegsdeutschland, eine Zeitung auf den Markt bringen zu dürfen, war eine Lizenz zum Gelddrucken. Und jeder, der was anderes behauptet, lügt. Und das ist jetzt vorbei.
Wenn ich da einhaken darf, genau das wird mir aber auch immer bestätigt. Also wenn ich im Rahmen meiner Publisher-Konferenz mit Medienunternehmen zu tun habe, wird immer gesagt, oh, damals, als die Zeiten noch gut waren, egal, ob es ein Nischenmagazin war, ein Stadtmagazin, eine Tageszeitung oder irgendeine der großen Sportpublikationen, was auch immer, es wurde massiv Geld gedruckt und der Unterschied bei den einzelnen Medienhäusern war einfach nur, wie groß die Schubkarren waren, mit denen das Geld dann rausgefahren wurde. Also das ist das, was ich so zu hören kriege und deshalb ist natürlich der Fall auf ein Niveau, was ja heute auch in Teilen gar nicht so ganz schlecht ist. Also es gibt ja auch heute irgendwie durchaus Medienunternehmen, die sehr solide Geld verdienen. Es ist nur schlicht und ergreifend weit weg von dem, was sie vor 20 Jahren verdient haben. Und da muss man dann vielleicht auch mal gucken, ob man das eine oder andere, den einen oder anderen Luxus, den man sich dann über Jahre, an den man sich da gewöhnt hat, in den Unternehmen einfach auch mal ein Stück zurückfährt und auf Normalmaß dann unterwegs ist. Aber du hast ja jetzt mehrfach gesagt, dass Massenmedien, da gibt es kein Gesetz dafür, dass es die immer geben muss. Und wir sehen ja auch die großen Tech-Unternehmen, dass die in den Medienbereich kommen. Magst du mal unseren Hörern deine Meinung dazu sagen, warum eigentlich beispielsweise so ein Facebook, aber auch ein Amazon, warum die so an Content, an Inhalten interessiert sind und was wie die damit überhaupt Geld verdienen. Weil der Klassiker ist ja, dass man sagt, ja Mensch, hier Facebook, die verkaufen so meine Daten. Und dann werde ich auch mal in der Familie gefragt, was will Facebook eigentlich mit meinem Geburtsdatum? Wer bezahlt denen was dafür? Das versteht der, ich sag mal so, der kleine Mann auf der Straße, für den ist das vielleicht ja gar nicht so ganz gut zu durchdringen. Woher kommt der Content? Warum wird der da auf diesen sozialen Netzwerken platziert? Und wie verdienen die am Ende des Tages dann Geld damit?
Ja, schön, wenn die sich nur für unseren Geburtstag interessieren würden. Ich meine, das ist wirklich ja kein Geheimnis. Man, Facebook zahlt sogar an medizinische App-Hersteller Geld oder macht mit denen irgendwelche Tauschgeschäfte, dass du die Ovulationsdaten von Millionen von Frauen weltweit bekommst. Das heißt, Facebook weiß ganz genau, wann du deine Tage hast. Und das streiten die noch nicht mal ab. Also, und das ist, wie soll man sagen, tatsächlich eine noch ganz neue Form von Targeting. Wenn ich mich noch erinnere, so vor 10, 20 Jahren oder so, wenn dann die einsamen Leute irgendwie mit irgendwelchen Gewinnspiel-Postkarten in der Fußgängerzone standen und dir irgendwie so eine Gratiszeitung in die Hand drücken wollten, da kommen ja vor Rührung die Tränen, wenn die da die Adressen eingesammelt haben und währenddessen, ich meine, wirst du von den Tech-Konzernen ausgezogen bis auf unter die Haut. Also, da hat sich einfach wirklich grundlegend etwas geändert und ich glaube einfach, weil wir alle nicht verstanden haben, was für eine Macht dahinter steckt, haben wir das einfach die letzten 20, 30 Jahre einfach auch mit uns machen lassen. Weder die Politik, noch die Verlage, noch die Sender, noch die Datenschützer. Niemand hat überhaupt umrissen, wie fundamental und wie tief dieser Eingriff in unsere Gesellschaft quasi gewesen ist. Und wir beginnen jetzt so langsam aufzuwachen und festzustellen irgendwie, ui, ich glaube, das Internet, das geht nicht mehr weg und die Daten, die wir mal hergegeben haben, die werden wir auch nie wieder zurückkriegen.
Du hast gerade in dem Zusammenhang mit den Daten Targeting genannt. Wenn wir auf den Punkt kommen, wie wird Geld verdient, dann meinst du sicherlich dann auch, dass so ein Facebook, die verkaufen ja nicht direkt die Daten. Also die verkaufen ja weder mein Geburtsdatum noch die Straße, in der ich wohne oder dass ich in Spanien im Urlaub war. Diese Information an sich verkaufen sie nicht, aber sie zeigen mir dann wiederum Werbung, die ganz genau passt und verlangen dann von werbetreibenden Unternehmen sehr, sehr viel Geld, richtig? Das ist dann der Ansatz, wo man sozusagen dann Daten sind das neue Öl, sie sind so wertvoll, dass man damit Geld drucken kann.
Ja, du konntest bis vor 5 Jahren tatsächlich bei Facebook, das weiß ja jeder, wirklich bis in die kleinste Verästelung einfach sagen, bitte spiel mir meine Werbung, meine Produktwerbung, bitte bei, weiß ich nicht was, geschiedenen Männern zwischen 30 und 50, die Juden hassen, aus. Das waren ganz legale, ganz normale, wie soll man sagen, Häkchen, die man da setzen konnte. Ich wollte schon sagen, Hakenkreuze, die man da setzen konnte. Und das war völlig, völlig normal, bis irgendjemand mal gesagt hat, hey Facebook, echt Judenhasser. Und dann haben sie es irgendwann mal, glaube ich, auch eingestellt. Ich weiß es gar nicht mehr, ob die das geändert haben jemals.
Okay, ja, also dass man da so targeten konnte, ist mir auch neu. Das ist schon so ein Tick irritierend, um es mal so zu formulieren. Und ehrlicherweise frage ich mich, welches werbetreibende Unternehmen würde auf dem Niveau targeten wollen, aber das lassen wir mal. Okay, das heißt im Prinzip, wenn wir aus Nutzerperspektive drauf schauen, muss mir halt bewusst sein, Daten, die ich preisgebe, egal ob ich sage, ich habe in folgendem Restaurant gegessen oder ich habe dann Geburtstag oder dieses oder jenes, danach wird ausgespielt, welche Werbung ich zu sehen bekomme. Und welchen sonstigen Content halt auch, welche Inhalte in meinem Stream. Vielleicht wichtiger Punkt an der Stelle noch, zu Facebook gehören ja auch Instagram und WhatsApp, wo es nach meinem Wissen von der EU-Seite eine Regelung gibt, dass Facebook die Daten von WhatsApp zum Beispiel nicht mit denen von Facebook selbst mischen darf.
Haben sie aber gemacht.
Haben sie gemacht und dafür Strafe gezahlt, dann war das der Fall.
Monatsgehalt, ja.
genau. Dann war das Thema, wo halt gesagt wurde, okay, wir müssen eine Strafe zahlen, aber dadurch, dass die Daten so viel besser werden und dafür, dass Werbetreibende uns dann so viel mehr Geld bezahlen für die Ausspielung von Werbung, können wir auch das Risiko eingehen, dass wir an die EU-Kommission eine Strafe zahlen müssen.
Genau das ist doch dieser Punkt und das belegt ja das, was ich vorher gesagt habe, dass wir das alle gar nicht umrissen haben, mit was für einer Macht die plötzlich hier die Regeln ändern. Ich erinnere mich dran, als Facebook letztes Jahr irgendwie vor die Wahl gestellt wurde, irgendwie Gerichtsprozess oder ein Vergleichszahlung, die sie leisten mussten, haben die schon, bevor dieser Vergleich, diese Summe überhaupt im Raum stand, schon in den Quartalszahlen in der Konferenz. Ich habe das mitten in der Nacht mir angehört. Es war wirklich gespenstisch. Haben die gesagt, wir machen übrigens Rückstellungen von 5 Milliarden für den Fall, dass da noch was kommen könnte. Und dann sind exakt irgendwie 3-4 Wochen später ist exakt diese Summe tatsächlich dann auch so ausgesprochen worden. Facebook muss 5 Milliarden Strafe zahlen und dann ist Cambridge Analytica und übrigens auch alles, was wir noch nicht dazu wissen, also ja, mit abgolten. Das heißt, das war wirklich ein Total Buyout. Das heißt, selbst wenn jetzt nochmal irgendetwas da bekannt werden würde, dann ist das in dieser Summe schon enthalten. 5 Milliarden macht Facebook tatsächlich in einem Monat. Also Umsatz und in 3 Monaten so nach allen Abzügen in etwa. Das ist sozusagen die Strafe für den größten Datenskandal, den es in der Nachkriegsgeschichte gegeben hat. Und ganz ernsthaft, das ist mal runtergerechnet auf dich, Michael, oder auf mich, für Facebook ein Parkticket oder mal über die rote Ampel gefahren. Also sicherlich schmerzt.
Ja.
aber ändern muss das nichts. Und der Witz war, und das ist nämlich das Entscheidende, an dem Tag, an dem das verkündet wurde, wir stellen 5 Milliarden Euro zurück, schon in die nächste, für die Erwartungen des nächsten Gewinnquartals, ging am nächsten Tag mit Börsenbeginn an der Wall Street, schoss der Aktienkurs von Facebook in die Höhe, wie selten zuvor. Warum? Weil die Anleger natürlich gefeiert haben, nicht die 5 Milliarden, die das Unternehmen jetzt zahlen musste und weniger Gewinn zu erwarten war, sondern weil die Ansage von Facebook an Washington, an die FTC und an alle, die sich so um Datenschutz kümmern und vielleicht noch so irgendwie mitreden könnten und regulieren könnten, die Ansage von Facebook mit diesen 5 Milliarden Vergleichszahlungen war der doppelte ausgestreckte Mittelfinger. Das heißt, wenn uns eure Gesetze nicht gefallen, dann scheißen wir euch halt zu mit unserem Geld und ihr werdet euch einen Gerichtsprozess gegen uns eh nie leisten können, weil der würde über Jahre, wenn nicht gar über Jahrzehnte gehen, weil wir nämlich die besten Anwälte aus Harvard, aus Stanford und Princeton sofort von der Schulbank an weg heilen. Die besten Juristen sitzen heute, die du für Geld kaufen kannst, sitzen zurzeit bei Google, bei Facebook, vielleicht noch bei Apple und bei Amazon.
Ja, das ist auch, wenn wir jetzt mal, wenn wir uns das Thema angucken und ich glaube, so der Hauptpunkt, den wir für uns mitnehmen können, ist neben dem gesellschaftlichen Impact, aber für uns selber tatsächlich sehr solide drauf zu gucken, was tippe ich da eigentlich in mein Telefon rein, in welche App, egal ob jetzt Instagram oder Facebook, aber auch egal, was suche ich wie bei Google oder was sieht eigentlich Amazon von mir, welche Produkte kaufe ich da und welche Filme gucke ich mir da an oder was auch immer. Also dass man auf den Themen schon auch sozusagen überlegt unterwegs ist. Ja, dass man sich bewusst macht, die Daten, die ich hier lasse, die sorgen auf jeden Fall dafür, dass ich mal mindestens irgendwie gut direkt Werbung perfekt zu einem guten Preis verkauft an Werbetreibende ausgespielt bekomme. Dann gibt es natürlich noch den politischen Aspekt. Cambridge Analytica hast du gesagt. Willst du dazu noch mal zwei Sätze sagen?
Naja gut, Cambridge Analytica kennt ja jeder. Da wurden Daten tatsächlich nicht nur ausgehändigt. Das ist eine Ausnahme gewesen. Macht Facebook normalerweise nicht. Wäre auch schön blöd. Das ist deren Geschäftsmodell, eben die Daten nicht jemandem zu übergeben, sondern die behält Facebook natürlich selber. Aber hier wurden Daten tatsächlich irrtümlich an jemanden gegeben, der einen Privatunternehmen ist, aber sich eben durch den Namen Cambridge Analytica eben getarnt hat als wissenschaftliches, Side-Project von irgendwelchen Professoren. Lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich hat Facebook eine wahnsinnige Meinungs- und Manipulationsmacht. Es ist ja kein Geheimnis, dass gerade die Russen, aber auch die Chinesen viel, viel Geld in die Hand nehmen, um hier mitzumischen und die Amerikaner und ihre Wahlen zu beeinflussen. Das ist früher im Kalten Krieg gab es halt eben die Propaganda und die geschieht jetzt sozusagen über Facebook. Ist eine wahnsinnige Meinungsmacht. Und deswegen war Cambridge Analytica da so ein Paradebeispiel, weil man das zum ersten Mal sozusagen sichtbar gemacht bekommt hat. Was passiert da eigentlich im Hintergrund? Wer zahlt denn da eigentlich für die Eyeballs, die man dann sozusagen sieht? Und was haben Fake News und diese ganzen aufrührerischen Trollfabriken, die diese Kanäle natürlich zugepflastert haben mit solchen Sachen. Was war eigentlich deren Ziel? Die wollten Unruhe schaffen und Unruhe stiften und damit ja unsere Demokratie schwächen. Und das ist ihnen gelungen, denn eine Folge davon sitzt ja immer noch im Weißen Haus.
Ja. Was macht das mit das im Zusammenspiel mit der vorhin beschriebenen Digitalisierung, was macht das mit diesem Ökosystem öffentlich-rechtlicher Rundfunk, private Medienunternehmen, private klassische Medienunternehmen und Social Media bzw. Tech-Unternehmen? Was macht das mit diesem Ökosystem? Wandert die Macht? Wandert ja ganz stark dann von den erstgenannten Playern hin in Richtung Tech- und Social-Media-Unternehmen? Und was macht das aber deiner Meinung nach auch mit dem Journalisten, mit der Arbeit, die der klassische Journalist jeden Tag macht? Macht's das schwieriger? Macht's das einfacher? Verliert die Arbeit an Impact? Wie siehst du das? Man sagt ja, Journalismus ist sozusagen die vierte Gewalt bei uns im Staat. Und wenn ich jetzt mal das von dir beschriebene Bild gerade ein bisschen weiter ausmale, sind ja sehr viele Journalisten tatsächlich entweder in den öffentlich-rechtlichen Medienhäusern angestellt oder in den privaten. Und wenn aber die journalistische Macht sozusagen zu den Tech-Unternehmen wandert, verliert ja der klassische Journalismus als vierte Gewalt im Staat auch ein Stück weit an Einfluss.
Ja, das ist definitiv so. Du hast gerade gesagt, Journalisten arbeiten entweder in den öffentlich-rechtlichen Häusern oder aber in den klassischen Verlagen.
Das stimmt
oder
nicht
deren,
ganz.
Oder deren Sendern. Nee, viele wirklich der besten Journalisten links und rechts, mit denen ich groß geworden bin, arbeiten heute für Facebook.
Okay.
Oder sind zu Google gegangen oder also da
was findet machen auch dieser die da?
Brain statt, ja, PR. Ja, die sorgen dann dafür, die haben natürlich wertvolles Wissen für Facebook und Co., weil die wissen natürlich genau, wo sie einen Journalisten packen können oder wo so ein Verlag sozusagen mit irgendwelchen Produkten oder mit irgendwelchen Geldern. Ich meine, diese ganze Journalism Programme, die Facebook macht, die Google ja schon seit fast ein Jahrzehnt macht, wo es dann immer mal eine Million hier mal für den Spiegelverlag gibt und hier mal für die Rheinische Post und da mal für auch mal einen öffentlich-rechtlichen Sender für irgendwelche Digitalprojekte, die Häuser machen. Das, früher hätte man das Bestechung genannt.
Ja.
Ich finde es schwierig, dass wir dieses Geld nehmen und dadurch natürlich uns auch ein Stück weit da um die Chance bringen, da auch glaubwürdig zu bleiben, wenn wir die dann auch wieder kritisieren. Also es ist wirklich hart. Nur ich möchte eines ganz ehrlich sagen, weil du vorher natürlich auch zu Recht angesprochen hast, dass Journalisten natürlich auch immer käuflich waren. Das war ja auch schon vor Google und Facebook so, ne, dein Beispiel mit der Musik und der CD. Das hat jetzt aber eine ganz andere Dimension bekommen, weil vierte Gewalt. Ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob die sozialen Netzwerke in der Zukunft nicht sogar schon die vierte Gewalt geworden sind und danach kommen erst die klassischen Medien. Warum? Weil nämlich sowohl die öffentlich-rechtlichen, also sowohl Säule 1 als auch Säule 2 werden immer abhängiger von den Tech-Unternehmen, wie sie platziert werden, wie der Algorithmus sie wertet, ob sie ganz oben gelistet werden oder eher erst auf Suchseite 7 oder 8, ob sie im Newsfeed irgendwie überhaupt auftauchen, bei wem sie auftauchen. Eines muss man sich mal ganz klar vor Augen halten. Eine größere Medienmachtkonzentration als in der Figur von Mark Zuckerberg hat es noch nie in der Geschichte der Menschheit gegeben. Dagegen sind Rupert Murdoch oder Friede Springer sind ja weise Knaben und Mädchen. Dagegen, wenn sich alle Medienmogule der Welt zusammentäten, hätten die immer noch nicht die Medienmacht, die Mark Zuckerberg als einzige Person ohne Kontrollgremium unter seinen Fingern hat. Er kontrolliert 2 Milliarden Bildschirme weltweit. Facebook, Instagram, WhatsApp, den Messenger, den eigenen. 2 Milliarden Bildschirme kann er bestimmen, was die Leute morgens, wenn sie das Gerät in die Hand nehmen oder aufmachen, was die da als erstes sehen. Ja. Das kann er alleine bestimmen, weil er hält, weiß man nicht, er hat zwar nicht die Mehrheit der Aktien, aber er hat die Mehrheit der sogenannten stimmberechtigten Aktien innerhalb auch des Unternehmens, Type A und Type B. Und er kann sogar seinen eigenen Kontroll- und Aufsichtsrat überstimmen.
Ja.
Der einzige Mensch, der Mark Zuckerberg feuern kann, ist Mark Zuckerberg. Und das gab es in der gesamten Geschichte der Massenmedien noch nie. So viel Macht.
Wenn man sich das anschaut, ich habe mal eine Verlagsmanagerin auf der Bühne der PwC gehabt, die auch tatsächlich sich kritisch mit Facebook und Google auseinandergesetzt hat und dann aber tatsächlich auch zum Schluss ihres Vortrags gesagt hat, eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen als Branche ist, die Kollegen haben halt schlicht und ergreifend auch einfach mal ein sehr gutes Endkundenprodukt gebaut. Das ist eine Sache, die wir uns als Medienunternehmen vorwerfen lassen müssen. Wir waren nicht in der Lage, über die letzten 20 Jahre Produkte zu bauen, die den Endkunden überzeugen, bei uns an Bord zu sein und nicht bei den großen Tech-Konzernen. Und ich muss gestehen, wenn ich so die letzten Jahre zurückschaue und auch schaue, was ich so mit Medienunternehmen in den letzten 20 Jahren selbst auch erlebt habe in meinem Berufsleben, die waren jetzt nicht immer der Hort der absoluten Innovation und der absoluten Dynamik, sondern für mich war es immer so, dass diese Gelddruck-Mentalität, von der wir vorhin gesprochen haben, dass die noch ein ganzes Stück weit nachgewirkt hat und man lange gesagt hat, naja, irgendwie, wer ist schon Facebook und Google, ja, das ist irgendwie so eine Suchmaschine, aber da gab es ja auch schon andere und die kommen und die gehen und so eine Sonntagszeitung, das ist einfach wunderschön, die zu lesen und das knistert auch so schön. Ehrlicherweise, also ich habe fast schon einen Monolog gehalten hier, aber wie siehst du das? Produktseitig, gibt es da noch eine Chance, etwas aufzuholen? Muss man was komplett Neues machen? Oder sagt man einfach, das Spiel geht jetzt 1-0 an die Tech-Kollegen.
Der Zug ist abgefahren. Also ich glaube tatsächlich, da dürfen wir uns nichts vormachen. Wir haben schon vor 20 Jahren den Fehler gemacht, ne, unsere Kronjuwelen gratis überall auszulegen, anstatt dass wir einfach ein gescheites Abrechnungssystem mal gebaut hätten. Wenn du heute, ich nenne das immer den Starbucks-Test, wie folgt. Selbst heute noch, wo ja, also wir, das muss man den Verlagen auch zugutehalten, die haben ja in den letzten 5 Jahren wirklich auch rapide aufgeholt. Ne? Also ja. die Seiten heute und absolut. Auch die Pay-Modelle und auch die Abo, Digital-Abos sind heute sehr viel kundenfreundlicher, als sie je in den 15 Jahren davor waren. Nur selbst heute, obwohl sie heute schon also wirklich gut sind, sage ich jetzt einfach mal, das reicht halt im Jahr 2020 auch nicht mehr, weil die Welt sich ja, während die Verlage aufgeholt haben, ja auch wiederum weitergedreht haben und nicht unbedingt langsamer weitergedreht hat. Stichwort TikTok und dieses ganze Zeug, was da jetzt ist. Ich nenne das immer den Starbucks-Test. Versuch heute mal, während du in der Schlange stehst, auch im Kaufhaus meinetwegen noch, oder meinetwegen in der Kantine mit deinem, gut, dann hat man jetzt das Tablett in der Hand, aber einfach so in der Schlange mal ein Digital-Abo abzuschließen, und zwar in der Zeit, die dafür nötig wäre, also quasi bis die 2 Kunden vor dir gezahlt haben.
Keine Chance. Das ist
heute keine Chance. Und jetzt mach mal den gleichen Test für irgendein anderes Produkt von Amazon, von Netflix. Versuch mal ein Abo von Netflix. Das sind im Grunde genommen wirklich nur 2 Handgriffe, weil die schon entsprechend die Daten sich dann eben aus Apple Pay oder sonst wo rausholen. Das heißt, du musst noch nicht mal mehr eine Kreditkarte mehr hinterlegen. Es ist wirklich ein Unterschied immer noch wie Tag und Nacht. Wir haben aufgeholt, aber wir werden den Zug nie wieder einholen. Also ja. keine Chance. Und wie gesagt, die besten Köpfe, die man dafür bräuchte, die arbeiten schon lange für die Tech-Konzerne, weil da gibt es eben nicht nur einen Kicker und Massagen, sondern das sind einfach auch die coolsten Leute. Man will ja noch nicht, es ist ja noch nicht mal mehr eine Geldfrage, sondern man will ja auch irgendwo in einem Laden arbeiten, der einfach auch cool ist und wo man Spaß hat und wo andere coole Leute abhängen und nicht irgendwie die Klassenstreber, die man schon während der Schule immer am liebsten verdroschen hätte.
Ja, also ehrlicherweise, ich bin weit davon entfernt, jetzt Bashing bei den Tech-Companies zu betreiben, weil ich tatsächlich auch glaube, dass die an vielen Stellen sehr gute Produkte bauen. Und ich kenne tatsächlich auch den einen oder anderen, der sowohl bei Facebook, bei Google oder auch bei Amazon arbeitet. Und das sind schon auch nette Damen und Herren. Und tatsächlich kann ich da deine Einschätzung bestätigen, dass die sind häufig auch sehr, sehr gut bei dem, was sie tun. Trotz allem, auch wenn wir das mal beiseite lassen, ich glaube persönlich halt schon auch sehr stark daran, dass es diese angesprochene vierte Gewalt bedarf in einem Land, in einer Demokratie. Und ich hoffe da ganz stark, dass es Mittel und Wege weiterhin gibt, seriösen, guten Journalismus weiter zu finanzieren und den auch sozusagen nachhaltig zu gestalten. Das ist ja einer der Gründe, warum ich auch diese Publisher Business Conference aufgesetzt habe, weil ich halt irgendwie Positivbeispiele auch zeigen möchte, auch jenseits von Tech-Companies, wo ich auch an Teilen daran glaube, dass es eine Koexistenz auch geben kann. Wie genau das aussieht, das muss meiner Meinung nach die Branche für sich herausfinden. Was mich aber in dem Zusammenhang halt auch nochmal sehr stark interessiert ist. Wir haben jetzt sehr stark darüber gesprochen, sozusagen, wie gestaltet sich eigentlich die Medienindustrie, wie sind wir da wirtschaftlich aufgestellt und welchen Einfluss haben wir in Richtung, ich sag mal, Endkunden, Endnutzer. Was mich nochmal interessieren würde, wäre, wie du in den letzten Jahren die Beziehung zwischen Politik und Journalisten wahrgenommen hast, welche Erfahrungen du da gesammelt hast, weil das ist ja nochmal die andere Seite. Ich glaube, Kanzler Schröder war es, der gesagt hat, Bildbams Glotze, damit regiert man das Land. Das ist heute sicherlich ein Tick anders, aber es gibt ja sicherlich immer noch so Key-Journalisten, würde ich sie nennen, die Einfluss ausüben und Meinung machen können auch. Wie ist deren Verhältnis zu Politik? Wie wird da auch seitens der Politik gesteuert? Werden Journalisten geködert, unter Druck gesetzt? Muss man das eigentlich gar nicht machen? Wie bringe ich dazu, den Chefredakteur eines Regionalblattes positiv über den Bürgermeister zu schreiben? Wie sind da so deine Erfahrungen?
Hier verschiebt sich auch etwas und das finde ich wahnsinnig spannend, was ich da in den letzten Jahren beobachte, auch in Berlin-Mitte. Journalisten wie auch Politiker sitzen hier gleichermaßen in einem Boot, weil sie beide aus einer Welt stammen, in der sie per se, weil es sie gab und weil es auch keine Alternativen zu ihnen gab, einfach immer ein Grundmaß an Aufmerksamkeit besessen haben, egal was sie gemacht haben oder nicht. So ein bisschen so wie diese Gelddruckmetapher vorher, was die Zeitungen anging.
Ja.
Und diese Aufmerksamkeit, diese Grundaufmerksamkeit, die ist heute nicht mehr da. Da brauchst du schon mal eine Weltpandemie, dass du plötzlich wieder die gleichen Einschaltquoten hast wie vor 20 Jahren, wo es einfach üblich war, dass die Tagesschau einfach um 20 Uhr die war gesetzt.
Ja.
Das hat sich in den letzten Jahren verschoben. Und jetzt gibt es eine ganz interessante Symbiose zwischen Politikern und Journalisten, weil auch der Politiker hat ein Interesse natürlich daran, dass es eine starke Tagesschau gibt. Warum? Weil dann sonst kann er ja auch die Wählerinnen und Wähler nicht mehr erreichen. Ne? Also wenn das dann alles so zerfasert und atomisiert ist und plötzlich in der Hand eines Multibillionen-Dollar-Konzerns wie Facebook oder Google ist, dann hat also der Bundestagsabgeordnete, der Minister, nicht mal die Kanzlerin mehr irgendwie einen Einfluss darauf. Und dass es Einfluss von Politikern auf Journalisten gab, ne, das war schon in der Ära Brandt oder auch Adenauer schon davor. Ja. Die Existenz des zweiten deutschen Fernsehens hat man dann früher Adenauer-Fernsehen genannt, weil das ja auch eine, wie soll man sagen, eine Gegenstrategie gegen die, wie Adenauer fand, zu linke ARD. So, und was ich damit sagen will, ist, denen schwimmen jetzt beiden so ein bisschen die Fälle davon. Und die Reaktion darauf ist so etwas, ist so ein Phänomen wie Trump.
Inwiefern?
Der sich sowohl im Grunde genommen, der gleichermaßen die Republikanische Partei wie aber auch die Fernsehsender gehijackt hat. Wie hat er das gemacht? Er hat sie einfach umgangen. Das heißt, durch ein Instrument wie Twitter beispielsweise kann der natürlich immer das Agenda-Setting an denen vorbeimachen. Der muss nur eine noch so wilde These, Lüge oder sonst was raushauen und er weiß, er wird damit am nächsten Tag die Nachrichten, die Headlines bestimmen. Warum? Weil der Journalist, aber auch die Republikanische Partei natürlich, wie soll man sagen, in der Zwickmühle sitzt. Ein Journalist kann niemals, also du kannst nicht berichten.
Ja.
Also es ist keine Option für den Journalisten, einen Tweet des Präsidenten der Vereinigten Staaten zu ignorieren. Das geht einfach nicht, weil dann würden wir unseren Job nicht tun. Und damit hat er uns natürlich immer. Weil um eine Lüge zu falsifizieren und wirklich zu recherchieren, ist da was dran, hat der Informationen, die wir vielleicht gar nicht kennen und nachher stimmt das sogar, was er da sagt, dauert immer mindestens doppelt so lange, wie diese Lüge einfach in 140 oder 280 Zeichen in sein Telefon zu tippen.
Aber
und damit bestimmt er, damit führt er uns Medienmacher, also ein Politiker, am Nasenring durch die Arena. Und dieses System, auf das hat noch keiner eine Antwort gefunden.
Aber bedeutet das dann nicht eher, im Gegensatz zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass Politiker und Medienmacher nicht in einem Boot sitzen, sondern dass der Politiker, zumindest wenn er eine gewisse Position erreicht hat, eher unabhängig ist von den klassischen Medien oder unabhängiger wird? Dass jetzt eine Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler könnte ja eine ähnliche Strategie verfolgen und ich weiß nicht, über TikTok anfangen, die Informationen rauszugeben. Das müsste ja einen ähnlichen Effekt haben. Was ja wiederum dann ein Riesenproblem für die klassischen Journalisten wäre. Es scheint aber ja in Deutschland noch so zu sein, dass du, um das Bild nochmal zu bemühen, dass sie in einem Boot sitzen. Also das, wie äußert sich das? Mhm. Also sagt dann eine Angela Merkel, Mensch, ich gehe nochmal irgendwie, ich gebe nochmal ein Interview in der Tagesschau und hau das nicht über einen Facebook-Post raus, weil ich will, dass die Tagesschau aufgewertet wird. Oder sagt ein Minister, Mensch, irgendwie, ich muss mal wieder in der Maybrit Illner Show abends im ZDF sitzen, weil das hilft denen auch ein bisschen.
Ich glaube, Trump ist schon lange hier. Wir merken es nur noch nicht so, weil es bei uns noch so ein bisschen, wie soll man sagen, haben die Öffentlich-Rechtlichen, natürlich, die gibt es in den USA ja so nicht. Ja, PBS ist dort mehr oder weniger so ein kleiner, möchte man ja fast schon spenden, wie arm die aufgestellt sind und die machen da einen sehr guten Job, aber mit einem Bruchteil von den Geldern, die wir da hier in Deutschland zur Verfügung haben. Also andere Situation. Was ich damit sagen will, dass das Prinzip Trump, das ist schon lange in Deutschland angekommen. Stichwort AfD.
Ja.
Die AfD schafft es. Die AfD schafft es, an der Agenda und auch an den klassischen Journalisten, aber auch an den Parteien vorbei, Themen zu setzen, für Unruhe zu sorgen, Parolen rauszuhauen, die für eine sehr große Aufmerksamkeit gerade in den sozialen Medien sorgen. Und weil du vorher das Beispiel genannt hattest mit den Verlegern, die nicht begriffen haben, oder bei Zeiten nutzerfreundliche Produkte zu schaffen, ne, die man auch digital gerne lesen oder auch kaufen oder auch abonnieren möchte. Ne, wie gesagt, nochmal keine Schelte. Ja. Da ist in den letzten 5 Jahren viel passiert. Aber das lässt sich einfach nicht wegleugnen. Das war so. Das war ein Versäumnis. So. Und genauso haben Politiker es versäumt, Antworten zu finden, wie sie einer kampagnenartigen Agenda-Setting Prozedur der AfD, was sie denen entgegensetzen. Die sind hilflos im Netz. Und die AfD hat diese Chance, die sich plötzlich durch diese technischen Plattformen ergeben hat, hat die erkannt und hat sich da breit gemacht. Aber doppelt so viele AfD-Nutzer und Fans auf Facebook wie die klassischen Parteien. Und das sind nicht alles Bots und irgendwelche Fake-Accounts. Nein, die haben es verstanden, da diese Technologie, ich nenne es jetzt einfach mal so, Kulturtechnik, Social Media für ihre Zwecke am gewinnbringendsten zu nutzen. Und das ist auch ein Versäumnis der klassischen Politiker, die sich halt immer nur viel zu lange auf Bildbumps und Glotze konzentriert haben. Man kann Gerhard Schröder kann von Glück sagen, dass er vor Social Media Kanzler geworden ist. Wobei, wahrscheinlich hätte er bei Social Media hätte er wahrscheinlich auch die besten Tweets rausgehauen. Kann ich mir auch vorstellen.
Also, soweit ich mich hier erinnere, war der Schröder schon auch immer mal für eine Schlagzeile gut und Schlagzeilen funktionieren ja Social Media seitig auch tatsächlich irgendwie nicht so schlecht, aber ehrlicherweise, vielleicht bist du da auch der falsche Ansprechpartner und vielleicht sollte man da lieber nochmal einen Politiker fragen, aber warum kriegen es dann die alten Parteien nicht hin, weil das ist ja jetzt keine Frage von Intelligenz oder von klassischer Intelligenz, ob man da jetzt irgendwie eine Social-Media-Strategie entwickeln kann oder nicht, sondern das hat doch wahrscheinlich andere Gründe.
Ich glaube, wir stecken da alle, und da möchte ich gar nicht mit dem Finger zeigen, sondern auch auf mich selber, wir stecken alle so ein bisschen, ob Politiker, ob Journalisten, ob öffentlich-rechtlich, oder privatwirtschaftlich. Wir stecken alle in dem gleichen Winner's Dilemma. Wir haben einfach viel zu lange einfach gut gelebt, so wie wir gelebt haben, wie wir gearbeitet haben. Und, Und nicht falsch verstehen. Natürlich brauchen wir eine funktionierende und gut auch ausgestattete Presse und ein Rundfunksystem. Mein innerer Ärger, den man ja auch spürt, ist ja nicht dem geschuldet, dass ich sage, das muss alles weg und das ist alles überholt. Ganz im Gegenteil. Ich bin öffentlich-rechtlich und ein klassischer Journalist bis in die letzte Zelle meines Körpers. Und ich bin so ungeduldig und so fast schon einfach, dass es uns nicht gelingt, uns neu zu erfinden. Weil wir sind so wichtig. Wenn es eine funktionierende Demokratie gibt, dann braucht es uns. Und die Presse muss ja nicht gedruckt sein, kann ja auch schön digital sein. Das ist ja alles das Zeitungsrascheln. Ich meine, es gibt auch noch Pferdekutschen, aber wir sind halt heute anders mobil. Und weil ich irgendwie spüre, mit jedem Tag, den wir länger diskutieren, brauchen wir 2 Tage, um das nachzuarbeiten und dann 4 und dann 8 und dann 16, 32 und fast schon exponentiell. Und ich glaube, wir haben so viele wertvolle Jahre verloren. Und wir können uns keinen weiteren Tag des Ausruhens oder wieso läuft doch alles oder Einschaltquote gestern und hey, hier jetzt Corona, guck mal, hier passt doch wieder alles. Das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Das ist gefährlich, was wir hier tun, dass wir den anderen einfach so das Feld überlassen. Und mit den anderen meine ich nicht nur die Tech-Konzerne, sondern eben auch politische oder auch gesellschaftliche Kräfte, die nicht immer das Gemeinwohl als Ziel haben, sondern die einfach andere Ziele verfolgen und aber einfach viel früher angefangen haben, ihre digitalen Hausaufgaben zu machen.
Ja, vielleicht sollte man an der Stelle darauf hinweisen, dass wir jetzt die Tech-Unternehmen nicht mit bestimmten Parteien sozusagen, dass wir das in einen Topf.
Nein, möchte ich natürlich nicht. Aber eines muss ich schon sagen. Also Google/YouTube und Facebook haben natürlich großen Anteil daran, was in den letzten Jahren bei uns so auf den Bildschirmen aufflammte. Und sie wussten ganz genau, dass sie eben nicht nur den Influencern und den Schmink Tipps und den, weiß ich nicht was, Auto-, Motorsportfans und den, weiß ich nicht was, Influencern, die im Modebereich oder so etwas eine Bühne gebaut haben, sondern sie haben auch kräftig dazu beigetragen, dass gerade populistische Kräfte, auch undemokratische Kräfte, so einen Lauf hatten über die letzten 5 Jahre. Und sie wussten sehr genau, was die da tun. Also wenn jemand die Daten besitzt, kennt und auswertet, dann ist das Google, Facebook und Co. Und sie haben dem Treiben einfach passiv zugeschaut, so von wegen, ja, wir mischen uns da nicht ein, weil wir sind ja kein Medienunternehmen. Und du hast eine Verantwortung. Mit großer Macht kommt große Verantwortung, Spider-Man. Und deshalb glaube ich ganz einfach, da haben auch die Tech-Konzerne einfach Schuld auf sich geladen. Sie haben Nazis zu Popstars gemacht. Und das hätte man wissen und auch verhindern müssen.
Das heißt, im Prinzip gilt es da dann doch auch, wenn wir die Rahmendaten uns mal anschauen, ist es ja in dem Fall dann auch Aufgabe der Politik, Rahmendaten zu setzen, zu definieren, was ist ein Medienunternehmen und welche Verantwortung geht mit dieser von dir eben beschriebenen Macht einher und wie muss man der auch dann als Unternehmen gerecht werden. Ein weiterer Stichpunkt ist ja auch das Thema Hetze im Netz. Zum Beispiel, auch da würde man ja jetzt von außen drauf geschaut sagen, als als Betrachter ab einem gewissen Punkt ist vielleicht auch der, auf dessen Kanal andere beleidigt werden, beispielsweise, wie es jetzt gerade ja auch, da gibt es ja ein großes Thema vor einigen Wochen mit Renate Künast, die online beschimpft wurde, relativ hart und damit vor Gericht gegangen ist. Da ist es dann ja auch irgendwann eine Frage, wer übernimmt die Verantwortung und wer schaut, dass so etwas nicht passiert. Und das wiederum dann auch vor dem Hintergrund der geltenden Meinungs- und Redefreiheit, die wir ja in Deutschland haben, da die Grenzen zu ziehen und da zu schauen, dass wir auf Basis des Grundgesetzes ausgewogene Richtlinien haben. Das ist doch Aufgabe der Politik, oder?
Ja, das ist ehrlich gesagt, ich möchte den Politikern da auch nicht zu viel aufbürden, weil diese digitale Revolution, in der wir gerade stecken oder die gerade ihren Anfang erst nimmt, die ist so viel größer als jetzt nur die Politik. Das alles dem Gesetzgeber aufbürden zu wollen, das fände ich fast schon zu too much. Weil durch das Netz sind wir alle miteinander direkt verbunden. Es gibt keine Mittelsmänner dazwischen, sondern ich bin direkt, ich habe direkten Einfluss. Mit einem Tweet kann ich ein Menschenleben zerstören. Das ist so. Ja. Ich kann etwas in die Welt setzen. Ich kann, wenn ich jetzt irgendetwas twittern würde, und das gab es ja auch schon oft, und sage irgendwie, keine Ahnung, missbraucht kleine Kinder oder sowas, das wird den sein Leben lang verfolgen. Wenn ich ordentlich Reichweite noch dazu hätte oder zumindest ein paar Influencer, die das dann retweeten würden und so weiter, das kriegt er nie wieder aus seiner Biografie raus. Nie wieder.
Ja.
Und diese Verantwortung ist eben nicht mehr nur in den Händen von den Repräsentanten für uns im Bundestag oder in den Länderparlamenten, sondern die ist in jedem Einzelnen von uns. Diese Verantwortung rückt auch ein Stück jetzt direkt zu uns heran. Wir alle haben diese wunderschönen, sehr edlen, glänzenden, schönen Geräte in die Hand gedrückt bekommen, mit denen wir so viel Zeit verbringen, die wir morgens als erstes in die Hand nehmen, während wir noch im Bett liegen und abends noch, bevor wir schlafen gehen, vielleicht noch mal draufschauen. Das ist ein unfassbares Geschenk. Wir haben das Weltwissen, die Welttools. Wir haben noch nie so viel, wie soll man sagen, ja, Informationen in unserer Tasche gehabt. Vor 20, 30 Jahren hatten das vielleicht Geheimdienste oder große Staatenlenker, die kamen, hatten so einen Wissensschatz, so einen Apparat, das hat jetzt jeder Schuljunge in seinem Schulranzen. Nur mit all diesen Geschenken und mit all diesen tollen Dingen, und auch Facebook und Google sind wahnsinnig tolle und Plattformen, mit denen man so irre Dinge machen kann. Und eines muss ich jetzt auch sagen, natürlich hat niemand irgendwie das gewollt, dass das jetzt so eine Schlagseite kriegt und vor allem irgendwie sich Diktatoren und irgendwelche Menschenfänger da darauf so austoben. Aber es ist nun mal einfach eine Verantwortung, die auf ganz, ganz vielen Schultern jetzt ruht. Und da würde ich gar nicht sagen, es sind jetzt die Politiker, die da gefordert. Nein, jeder ist gefordert. Das ist jeder Staatsanwalt, der plötzlich sagt irgendwie, ja, das ist also, was da im Internet passiert, das ist ja gar nicht echt. Ja, also wenn Ihnen jetzt auf der Straße jemand sagt, Sie sind ein Arschloch, dann kriegt er eine Geldstrafe. Aber im Internet, das ist ja nur virtuell und das versendet sich ja eben nicht, versendet sich eben nichts. Da gibt es Verstärkereffekte, da gibt es eben genau auch dieses Überbieten wollen. Das heißt, wenn jetzt jemand irgendwie Dreckschlampe zu Renate Künast sagt und so weiter, und das wird nicht geahndet, na, dann wird der Nächste doch noch viel härter reagieren, um den Ersten zu übertrumpfen. Also diese Schreispirale aus dem Netz, diese Kommunikationskaskaden und Lawinen, die kennt ein Richter vielleicht noch nicht mal und kann das gar nicht richtig einschätzen, was das für ein Menschenleben bedeuten kann, wenn so etwas einfach im Netz behauptet werden kann. So, und was ich damit sagen will, es ist nicht nur die Legislative, es ist auch die Exekutive, es ist aber eben auch die Judikative, es sind wir alle, jeder Einzelne von uns hat, wenn er so ein Gerät, so ein Smartphone besitzt, hat eine Verantwortung übernommen, die den wenigsten von uns klar geworden ist. Und du musst noch nicht einmal irgendwie da irgendwie ausfällig werden und irgendetwas selber reinschreiben. Es reicht ja auch schon, und jetzt kommt's, es reicht ja auch schon, wenn du manchmal Dinge auch nicht machst. Du kriegst mit in deinem Newsfeed, irgendjemand wird verbal verdroschen und du sagst, nee, da mische ich mich nicht ein, weil sonst kriege ich es nachher ab. Es ist eins zu eins diese Form von Zivilcourage, die wir uns immer wünschen, in einer Straßenbahnhaltestelle, wenn da irgendjemand von irgendwelchen Leuten verdroschen wird. Natürlich kann man alleine da nichts machen, aber man kann dann Hilfe holen oder zumindest irgendwie andere zusammen organisieren und sagen, pass auf, wir schreiten da jetzt ein. Und das geschieht in der digitalen Welt noch nicht genug, fängt jetzt gerade an.
Ja.
Aber das ist eben nicht nur eine Frage von Politikern, weil mit Gesetzen kommst du halt gerade nur bis hierher. Wenn wir nicht alle begreifen, dass wir auch ein Teil des Problems, aber eben auch ein Teil der Lösung sein könnten, dann wird uns kein Gesetz der Welt das richten. Das kriegen wir nicht hin. Auch keine Polizei. Niemand will irgendwie, dass das Internet komplett überwacht wird von Polizisten und von Staatsanwälten, um Gottes Willen. Das wäre jetzt wiederum das Kind mit dem Bade ausschütten. Das heißt, wir müssen, jeder von uns, ein Stück Verantwortung selber übernehmen.
Das ist ja tatsächlich, also ich würde dir da zustimmen. Verantwortung übernehmen ist aber ja natürlich auch oft nicht ganz einfach, beziehungsweise es fällt vielen tatsächlich nicht ganz leicht. Am Ende ist es ein bisschen so, wie wenn so ein, wie von dir eben beschriebener Vorfall an der Bushaltestelle passiert. Häufig sind es dann ja schon auch irgendwie 15 Leute, die drumherum stehen und mit ein bisschen Glück sagt einer was. Und ähnlich ist es wahrscheinlich digital. Das heißt, es muss im Prinzip auch in der Gesellschaft durchsickern, welche Bedeutung es hat, wenn man da selbst irgendwelchen Schwachsinn ins Telefon tippt. Beziehungsweise wenn man ihn dann von anderen Leuten liest, vielleicht weiterteilt oder auf die eine oder auch auf die andere Art kommentiert oder nicht kommentiert. Einfach weil die Effekte, die das hat, das muss bewusst sein. Mein Gefühl wäre, dass der Umgang mit Medien tatsächlich irgendwie da auch in den Schulen nochmal anders sein sollte, dass man da mehr lernen sollte, dass man da die Kids besser vorbereiten sollte. Stand heute sind aber, glaube ich, die Kids besser vorbereitet als die Lehrer an vielen Stellen. Das wird jetzt vielleicht auch einen Tick zu weit führen, dass da einzusteigen. Ich habe noch eine letzte Frage, die wahrscheinlich viele Hörer interessiert. Man spricht ja immer von den sogenannten Medienthemen. Aktuell ist es leider Gottes das Corona-Thema. Was sich, glaube ich, viele Leute nicht erklären können, ist, wie wird ein Thema eigentlich zu einem Medienthema? Wenn wir haben jetzt den, bei dem Podcast weiß man ja nie so ganz genau, wann er gehört wird, aber heute bei der Aufnahme haben wir Mitte April 2020. Das Thema Corona ist alle Medien bestimmende. Aber vor zwei Monaten sah das natürlich noch ganz anders aus. Da war eine am Horizont erscheinende Flüchtlingskrise das wichtigste Thema in den Medien. Das wurde jetzt abgelöst. In dem speziellen Fall ist es vielleicht auch sogar auch einem Laien klar, warum das der Fall ist, einfach weil es uns alle sehr, sehr direkt betrifft. Aber es gibt ja auch andere Situationen. Man sagt zum Beispiel, dass die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 durchaus dafür gesorgt hat, dass so ein paar Themen in der Politik nicht medial breitgetreten wurden, weil es irgendwie gerade mal beim Fußball ganz gut lief. Lange Rede, kurzer Sinn. Was sind so die Zutaten, deiner Meinung nach, um aus einem, ich sag mal, normalen Thema ein echtes Medienthema zu machen? Und wenn es ein Medienthema ist, ist es dann gleichzeitig auch ein Thema der Leute auf der Straße?
Wenn du darauf hinaus willst, dass man sich jetzt seinen viralen Hit sozusagen, wie baut man sich den selber, könnte ich dir nicht darauf antworten, weil es so viele Faktoren gibt, die da eine Rolle spielen, dass man die nicht ausdenken kann. Wenn wir jetzt zum Beispiel sowas wie das YouTube-Video von Rezo nochmal zur Hand nehmen und uns überlegen, ne, wie hat der es eigentlich geschafft, plötzlich bis zur Bundeskanzlerin hoch quasi, also über dieses Video hat plötzlich ganz Medien, nicht nur Medien Deutschland, sondern ganz Deutschland geredet. Ne? Plötzlich, ja. Also 17 Millionen, oder weiß ich nicht, wie viele Millionen Views da, das hat die Tagesschau übertroffen. So, ich glaube, es gibt immer, wie soll man sagen, die richtige Zeit.
Kurz ja? Einhaken, Frage bezog sich tatsächlich nicht nur auf die digitalen Medien und auf den viralen Hit, sondern auch auf die klassischen Medien. Also wie kommt es, dass dann eine Tagesschau ein Thema aufgreift oder dass ich auf der, fast hätte ich gesagt, Homepage der Bild-Zeitung bin, auf der Titelseite, wobei bei Bild natürlich auch beides einen gewissen Impact hat. Also die Frage war ein bisschen allgemeiner
gemeint. Ja, ja. Es hängt ja wirklich alles miteinander zusammen. Wenn du mich fragst zum Beispiel, also ich kann es ja nicht so allgemein beantworten, ich kann es ja aber sehr speziell beantworten im persönlichen Umfeld, wie ich das mache. Also jetzt gibt es so ein bisschen ein Geheimnis oder Einblick in meine Trickkiste. Wenn ich ein Thema setzen möchte, und ich habe das schon oft gemacht, ich habe der Tagesschau schon Themen untergejubelt, die wussten gar nicht, dass ich dahinter stecke.
Okay.
Das funktioniert so, dass du unabhängig von einem Medium auf einer Plattform tatsächlich erstmal für einen gewissen Buzz sorgst, an denen die dann plötzlich nicht mehr vorbeikommen. Und das ist im Grunde genommen tatsächlich auch wieder, komme ich doch wieder zu Rezo, der Fall, der hat sich doch nicht, wenn der dann ein Interview gegeben hätte mit irgendeinem Politredakteur von ARD und ZDF oder von RTL oder sich interviewen hätte lassen von der Zeit, Josef Joffe oder sonst irgendjemanden, so weit wäre es nie gekommen. Der hätte diese Airtime gar nicht bekommen. Rezo hat ja einen Podcast neulich mit Jochen Wegner von der Zeit Online aufgenommen. Ich glaube, der ging 8 Stunden lang oder so, weil das Format ist nach hinten offen. Ich glaube, die erste Stunde haben wir auch schon hinter uns.
Ja.
Die Zeit hätte niemals mit Rezo jemals gesprochen oder ein Interview gemacht, hätte Rezo nicht tatsächlich von sich aus für diesen Hype erstmal gesorgt. So, womit ich sagen will, oft werden Themen gar nicht mehr von den klassischen Playern gesetzt, Agenda-Setting, sondern eben werden links und rechts davon parallel und zwar vom kleinsten, von der kleinsten Zelle sozusagen in das System, in den Organismus eingespeist. Und irgendwann mal ist das dann halt so groß, dass die klassischen Medien nicht mehr drum rumkommen und das dann auch als Thema wahrnehmen oder sagen, wir wollten es zwar nicht machen, aber jetzt müssen wir.
Ja.
Und das ist das Gleiche. Das ist das, und hier sind wir wieder bei Trump, hier sind wir bei der AfD, hier sind wir bei diesen Netzwerkeffekten, wo es eben nicht mehr darum geht, weiß ich nicht was, welche Parteifreunde hast du, wie viel Sponsoring-Partner oder sonst was, sondern tatsächlich schaffst du es, in deiner Peer und vielleicht darüber hinaus so eine Bewegung ins Leben zu rufen und für ein Thema plötzlich genug Menschen zu finden, die das auch als Thema erkennen und dir dann zur Hilfe eilen. Und dann hebelst du die klassischen Agenda-Setter in den Redaktionen oder auch bei den Parteien, wenn die sagen, nee, das ist nicht, ne, wir, ich meine, das Flüchtlingsthema ist den meisten Parteien natürlich auch aufgedrängt worden, weil sie gemerkt haben, ui, das verfängt in der Bevölkerung ganz gut und die AfD ist plötzlich in jedem Länderparlament drin. Das wäre ohne die Flüchtlingsdebatte nie passiert. So, und jetzt, ich will jetzt niemanden wieder gleichsetzen mit der AfD oder mit irgendwelchen rechten Kreisen. Ich sage nur, das Phänomen, das ist identisch. Und das kannst du für was Gutes oder für was Böses einsetzen. Aber dass es diese Netzwerkeffekte gibt und dass die in vielen Fällen heute schon, ohne dass es die klassischen Agenda-Setter mitbekommen, quasi schon die Themen setzen an denen vorbei. Das ist ein Phänomen, das gab es vor 10 oder vor 15 Jahren so noch nicht. Ich nutze das immer ganz gerne, weil ich sage, okay, ich kriege es in der Redaktionskonferenz, kriege ich es nicht durch.
Okay.
Na dann, dann mache ich es halt ohne euch.
Das heißt im Prinzip, Medienthemen entstehen insbesondere dann, wenn ein bestimmtes Thema in einer Nische eine stark überproportionale Aufmerksamkeit hat und deshalb interessant wird für die breite Masse. Es funktioniert nicht andersherum, so wie es früher war, dass man gesagt hat, man hat, keine Ahnung, in der Redaktionskonferenz den Redaktionsleiter überzeugt und der hat gesagt, naja, wir schreiben jetzt mal irgendwie was drüber oder wir nehmen es mal in die Tagesschau auf und dann hat es so eine mittlere Aufmerksamkeit in der breiten Masse. Sondern es ist eher so, dass man sagt, möglichst spitz in der Nische unterwegs sein, da ganz, ganz hohe Aufmerksamkeit haben. Und das erzeugt dann so viel Aufmerksamkeit bei den klassischen bei den klassischen Agenda-Settern, dass sie sagen, oh, da scheint was irgendwie wichtig zu werden oder wichtig zu sein, das müssen wir jetzt auch übernehmen. Und dann setzt man die Lawine in Gang.
Genau, du hast es genau richtig sehr gut zusammengefasst. Ich möchte vielleicht nochmal, bringt das tatsächlich was, jetzt Mitte April sich noch einmal über den bis vor wenigen Monaten noch unverdächtigen Begriff viral nochmal sich zu vergegenwärtigen, was viral denn eigentlich bedeutet. Und viral ist tatsächlich etwas, was unabhängig von der Größe und von deiner Macht, die du insgesamt vielleicht hattest, also ja. Wir erinnern uns diese drei Säulen, über die wir vorher gesprochen haben, dass es nicht mehr entscheidend ist, unbedingt wie groß, wie viel Geld, wie viel Einfluss du hast. Wenn etwas viral geht, dann reicht ein einziger Follower, den du hast. Du brauchst keine 10 Millionen. Ein einziger Follower reicht, um diesen viralen Effekt in Gang zu bringen. Das heißt, genau das, was ein Virus macht, aus einer einzelnen Zelle heraus befällt er die zweite. Und von den zweien werden es dann 4 und dann werden es 8 und dann werden es 16. Und du hast dann tatsächlich diesen Effekt, dass plötzlich eine Lawine entsteht, die du irgendwann mal nicht mehr aufhalten kannst. Und das gab es natürlich immer schon so, aber das gab es eben in dieser Ausprägung, in dieser Geschwindigkeit und in dieser absoluten, wie soll man sagen, so günstig gab es das auch noch nie. Ich meine, Tweet kostet nichts. Das Video von Rezo, Produktionsvalue vielleicht irgendwie 200 Euro, ein bisschen Licht, ein bisschen Schminke und ein cooles Hoodie. Die Recherche, die er da geleistet hat, war vielleicht eine Woche Arbeit. Aber das ist ja nichts für 17 Millionen. Ich meine, 17 Millionen, das ist Wetten, dass, das weiß ich nicht, was hat mehrere Millionen Euro gekostet. Und da muss man echt sagen, das sind Phänomene, die sind neu. Und vor allem, und das ist vielleicht mit die wichtigste Frage, die man sich selber mal stellen muss, wenn wir jetzt gerade über diese Medienmacht und Macht auch von den sozialen Netzwerken reden, das war erst der Anfang. Wir ja. dürfen uns nicht, wir neigen immer dazu zu sagen, okay, wir haben schon alles gesehen und so weiter. Nein, der twitternde US-Präsident war nur ein Vorbote dessen, was da noch kommt und wie Kommunikation in Zukunft auch laufen wird. Und dass es Journalisten braucht und auch nach wie vor noch gibt, Redakteure, kluge Chefredakteure, Verleger, Senderchefs und so weiter, die sehr wohl eine Verantwortung besitzen, auch einen Ethos besitzen, die nicht immer nur alles nach Geld und nach Shareholder Value bestimmen, sondern eben auch eine gesellschaftliche Verpflichtung auch in sich verspüren und diese auch ausleben und exekutieren. Das ist unsere ganz große Chance und auch, glaube ich, auch, das ist auch so. Was ich nur sagen will, ist, daneben ist jetzt einfach eine neue Macht erwachsen, die so viel größer ist als alle die eben genannten zusammen. Und wir dürfen uns bloß nicht irgendwie in Sicherheit wiegen und sagen, na guck mal, jetzt wegen Corona sind doch alle wieder bei uns, ist doch alles so gut. Die Spätfolgen von dem Virus könnten beispielsweise eine Rezession oder auch sogar eine Depression werden. Und das, wenn das passiert, wenn die Arbeitslosigkeit bei uns steigt, wenn die Leute nichts mehr zu tun haben oder sich plötzlich nicht mehr als wertvoll empfinden, was das mit uns als Gesellschaft macht, im Zusammenspiel mit den Netzwerkeffekten, die wir ja gerade ausführlich beschrieben haben, das könnte die ganz große Gefahr werden. Wir haben einen kleinen Vorgeschmack jetzt mit diesen ganzen Hass- und Hetz-Geschichten in den letzten Jahren mitbekommen. Renate Künast kann ein Lied davon singen und viele anderen auch. Aber ich glaube, auch das war nur so ein Antesten dessen, was da überhaupt möglich ist. Ich glaube, der eigentliche Sturm, der steht uns noch bevor.
Okay. Das ist jetzt fast schon zu warnend um ein Abschlusswort für den eigentlich
Tendenz. Nein, wir haben es ja in der Hand. Was ja. Ich damit sagen, wir haben es in der Hand. Es ist noch nicht zu spät. Und ich nutze deshalb diese drastischen Worte, um uns allen auch so ein bisschen auch vor Augen zu führen, dass es besser ist, wenn man frühzeitig ein Virus versucht irgendwie zu begegnen, als dass man wartet, bis es einfach zu spät ist. Und wir haben es jetzt gerade sehr schön einfach erlebt, was passiert oder was passieren kann, auch in Ländern wie in Italien oder Spanien und so weiter, wo man zu lange zugeguckt hat. Und genauso würde ich das jetzt auch in der gesellschaftlichen Debatte, in der politischen Debatte, aber auch in unserer Medienverantwortung sehen und erkennen, dass das, was wir jetzt bislang so erlebt haben an Verrohung der Gesellschaft, die wir so in den letzten Jahren zumindest mal zu spüren oder mal zu riechen bekommen haben, dass das wiederkehren könnte und dass wir bitte nicht so lange warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und zu spät ist, sondern dass wir jetzt schon anfangen, in Anführungszeichen, unsere digitalen Schutzmasken zu ordern, dass wir jetzt schon so ein bisschen nicht nur Social Distancing betreiben, sondern dass wir auch diese soziale Verantwortung füreinander, für unsere Follower und Menschen, mit denen wir über das Netz verbunden sind, dass wir die wahrnehmen und dass wir dort auch als Korrektiv wirken und das nicht alles den Politikern oder den Verlegern oder den Polizisten oder den Staatsanwälten überlassen, sondern nein, jeder von uns, wir brauchen da jeden Einzelnen von uns, da muss jeder mithelfen.
Also im Prinzip, ich stimme dir zu, man ist eigenverantwortlich unterwegs, vor allem verantwortlich und überlegt halt, was steckt dahinter, wie sind Wirkungsweisen und versucht sich vielleicht hier und da auch mal Gedanken zu machen, wie funktioniert es hinter den Kulissen. Ja, das sind ja so Themen, wie wir sie jetzt auch im Podcast beleuchten wollen. Ich hoffe, das ist uns auch ganz, ganz gut gelungen heute und ich gehe da tatsächlich mit dir konform, dass es halt immer gut ist, mit offenen Augen unterwegs zu sein und mit eingeschaltetem Kopf am besten auch. Und wenn man dann noch einen gewissen ethisch-moralischen Kompass hat, dann sollte man eigentlich auf einem guten Weg sein für ein gutes Miteinander. Ja, jetzt sind wir fast am Ende des Gesprächs. Ich habe noch eine Frage, die ich gern loslassen wollen würde auf dich. Gibt es aber von deiner Seite noch was du den Hörern nochmal schnell mitgeben möchtest, außer dem verantwortungsvollen Umgang mit den digitalen Medien, über die wir jetzt zum Schluss intensiv gesprochen haben?
Nein, ich glaube, ich habe genug gepredigt.
dann lasse ich mal meine letzte Frage los und die geht eigentlich dahin, ich habe mich zwar intensiv vorbereitet und wir haben jetzt auch lange und intensiv gesprochen, trotzdem möchte ich natürlich vermeiden, dass ich einen hochspannenden Fakt zu dir, zu deiner Person oder deiner Arbeit außen vor gelassen habe. Deshalb meine Frage, was wirst du typischerweise eigentlich gefragt in Interviewsituationen, ähnlich wie dieser? Ja, was ist da die immer wiederkehrende Frage, die dich vielleicht sogar auch einen Tick nervt? Gibt es da was?
Da gibt es in der Tat eine. Und ich habe nur darauf gewartet, dass die von dir kommt, kam aber nicht. Stimmt es wirklich, Herr Gutjahr, dass Sie der Besitzer des allerersten iPads der Welt sind?
Das ist Steve Jobs, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oder das war Steve
Jobs.
Zumindest.
Ja, ja. Nein, Anspielung darauf hin, dass ich mich damals irgendwann mal in New York voll auf die Straße gelegt habe und einer dieser Line-Sitter war und tatsächlich dann als erstes dieses Gerät da an der Fifth Avenue ausgehändigt bekommen habe. Aber das ist so eine nette Anekdote. Übrigens auch historisch schon wichtig für mich gewesen, weil ich gespürt habe, dass das nämlich ein Thema war, das ich gerne in den Medien platziert hätte. Ja. Das hat aber niemand gemacht. Und meine ganzen Auftraggeber, für die ich so geschrieben und gesendet habe und so weiter, haben gesagt, das ist doch kein Thema. Und dann habe ich es einfach selber gemacht. Das heißt, bin nach New York geflogen und habe mich dann da hingelegt und habe dann so mit den Leuten gesprochen, nette kleine Reportagen gemacht über die Leute, die da mit mir anstanden und so. Und dann tatsächlich habe ich das erste iPad ergattert und das war dann natürlich irgendwie so eine, in der Nische, in der sehr engen ja. Apple-Fanboy-Nische war das natürlich ein Mega-Thema. Und dann, und das war so lustig, zog das eben so Kreise, dass am Schluss sogar im Heute-Journal und im Auslandsjournal und in der Tagesschau und sonst wo darüber berichtet wurde. Und das ist genau eben dieses Beispiel gewesen. Und das war der Moment, wo mir klar war, unsere Medienwelt ändert sich gerade radikal. Wenn es mir gelingt, sozusagen durch so einen Stunt ja. und durch so was Lächerliches wie ein Deutscher legt sich in New York auf die Straße und wartet auf das erste iPad. Wenn ich es schaffe, damit ins Heute-Journal oder ins Auslandsjournal des ZDFs zu kommen, dann müssen viele Mediengesetze neu geschrieben werden.
Okay, ich muss gestehen, ich kannte die Geschichte gar nicht, finde sie aber tatsächlich wirklich lustig. Und ja, dann kann ich jetzt zumindest mal irgendwie, wenn ich gefragt werde, mit wem hast du da eigentlich den Podcast gemacht, dann sage ich einfach immer nur, mit dem ersten Besitzer des ersten iPads auf der ganzen Welt, mit dem habe ich gesprochen. Das ist doch ganz lustig.
Halleluja.
Ich war übrigens, als das iPad vorgestellt wurde, in Australien und habe an so einer Strandbar im Fernsehen eine Übertragung gesehen und habe mir so gedacht, ja, was ist das denn für ein Ding? Das braucht doch eigentlich kein Mensch. Ja, eine komplette Fehleinschätzung zeigt mir heute, dass man wenn man Urteile fällt, vielleicht auch direkt auch nochmal ein zweites Mal drüber nachdenkt und ein paar Sachen hinterfragt oder auch Themen, die einem nicht so sonderlich plausibel erscheinen auf den ersten Blick, eine Chance gibt. Weil es mag Leute geben, die sehen die Welt einen Tick anders als man selbst. Okay, Richard, ganz herzlichen Dank für den Podcast. Es war mir eine Freude. Ich sehe, wir haben auch echt lange geschnackt, wie man hier in Hamburg sagt. Herzlichen Dank und ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht nochmal wiederholen können.
Danke, freut mich auch. Vielen Dank, Michael, und an alle, die bis hierher durchgehalten haben. Danke für eure Geduld.
Okay, bis dann. Tschüss. Ciao. Das war der Podcast mit Richard Gutjahr. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit beim Hören und vielleicht gab es ja sogar noch den einen oder anderen Erkenntnisgewinn. Wenn dem so war, freuen wir uns, wenn ihr unseren Macht was Podcast abonniert, wenn ihr uns positive Bewertungen hinterlasst auf den unterschiedlichen Portalen und vielleicht sogar auch den einen oder anderen netten Kommentar schreibt. Mir verbleibt jetzt noch, euch einzuladen auf die nächsten Folgen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort auch wieder zuhört. Wir haben zu Gast die hohe Politik, Top-Leute aus der Wirtschaft und spannende Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft. Hört einfach mal rein, es wird spannend. We'll be right back.